Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite heute Aigerim Rachimov, Rechtsanwältin bei den ETL-Rechtsanwälten in Rostock. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und Fachanwältin für Medizinrecht. Einen schönen guten Morgen, Aigerim.
Guten Morgen, Dietrich. Herzlich willkommen aus Rostock.
Ja, schön, dass du dabei bist diesmal. Und wir fangen einfach mal mit Aktuelles an und da habe ich so ein paar Punkte mitgebracht. Als erstes würde ich gerne etwas zu Sozialversicherungsbeiträgen erzählen. Da hat nämlich die Deutsche Rentenversicherung Bund eine schöne Broschüre rausgebracht, anhand derer es sich ganz leicht erklären lässt, wie man denn SV-Beiträge berechnet. Und wer nicht selber Lust hat, seinen Mandanten hierzu aufzuklären, kann darauf bestimmt gerne verweisen. Ansonsten zum Punkt: Tue Gutes und sprich darüber. Im Bereich der Finanzkriminalität hat sich in NRW eine neue Behörde zum 01.01.25 gegründet. Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität nennen die sich. Und die haben gleich mal einen Erfolg vermeldet, denn die haben beim internationalen Umsatzsteuerbetrug mitgeholfen, diesen aufzuklären. Und es gab entsprechende Durchsuchungen europaweit und eben durch dieses LBF in NRW auch Durchsuchungen in Deutschland. Also der internationale gerade Umsatzsteuerbetrug wird also so langsam dann auch jetzt durch unsere Finanzbehörden deutlich härter angegangen. Nach Berlin kurz. Wir hatten schon in einem unserer vorigen Podcasts darüber berichtet, dass bereits andere Bundesländer Bescheide im Bereich der Gewerbesteuer digital über Elster zur Verfügung stellen. Und das wird jetzt auch in Berlin möglich sein. Die Senatsverwaltung hat darüber am 6.2. berichtet, dass also auch Berlin diese ganzen Bescheide über Elster zustellt. Und bei Berlin als Stadtstaat ist es ja nochmal die Besonderheit, dass nicht nur die Grundlagenbescheide wie der Gewerbesteuermessbescheid unter anderem, sondern auch dann der finale Gewerbesteuerbescheid dann direkt durch die Berliner Finanzämter erstellt und dann eben zugestellt wird. Aus Frankfurt eine kurze Nachricht noch vom 9. Dezember 2024 zu den Cannabis-Anbauvereinigungen. Da scheint es immer wieder die Frage zu geben, ob die denn gemeinnützig, selbstlos und dergleichen aus Sicht der AO sind und damit steuerbegünstigt. Und relativ humorlos hat die OFD Frankfurt in diesem Schreiben mitgeteilt: Nein, Cannabis-Anbauvereinigungen sind nicht steuerbegünstigt. Die haben also die ganz normalen Steuerpflichtigen und haben sich eben daran zu halten. Ja, und dann für die Statistik-Freaks kurz vor der Bundestagswahl noch mal ein paar Zahlen. Es gab eine kleine Anfrage an die Bundesregierung und die hat mal ein bisschen gerechnet. Es ging darum, was ist denn eigentlich, wenn der Spitzensteuersatz von derzeit 42% auf 45% erhöht werden würde? Was würde denn das als Plus dann im Säckel beim Finanzminister machen? Und das Plus würde in dem Fall 14 Milliarden ausmachen. Wenn die Reichensteuer, die im Augenblick ja bei 45% liegt, auf 48% erhöht wird, wie es ja in so manchem Wahlprogramm auch gefordert wird, dann würde es gerade mal zu einem Plus von 3 Milliarden führen. Also auch wenn die Zahlen so erstmal ganz okay klingen, das sind dann im Endeffekt für den Gesamthaushalt dann doch nicht so riesige Zahlen. Also gerade im Spitzen- und Reichensteuersatz wird sich nicht so viel holen lassen, um dann zukünftige Projekte zu finanzieren. Ja, und dann als letztes aus dem Zahlenbereich, weil ja jetzt am 01.01.25 die neue Grundsteuer umgesetzt worden ist und jetzt im Februar ja die ersten Grundsteuerzahlungen nach dem neuen System zu leisten waren. Nochmal rückblickend, die Grundsteuer hat im ersten Halbjahr 2024 gerade mal 8 Milliarden eingebracht. Also dann wird es aufs ganze Jahr wahrscheinlich so um die 16 Milliarden liegen. Ist natürlich für die Gemeinden schön. Da müssen wir mal schauen, ob sich jetzt durch die neuen Grundsteuersätze das dann erhöht haben wird. Ja, Aigerim, jetzt kommen wir schon zu den aktuellen Urteilen. Und erstmal habe ich wieder was mitgebracht, aber dann hast du ja auch noch eine ganze Menge. Erstmal aus Niedersachsen, das niedersächsische FG hat mit Urteil vom 24. Juli 2024, Aktenzeichen 9K 196 aus 22, etwas zu den Corona-Sonderzahlungen erzählt. Das waren ja 1.500 Euro, die nach Paragraph 3 Nummer 11a ESTG steuerbefreit an Arbeitnehmer gezahlt werden konnten. Das Gesetz kam aber erst im Juni 2020, sollte aber ab dem 1.3.2020 schon gelten. Da war also eine Frage in diesem Urteil: War denn diese Rückwirkung tatsächlich so möglich? Und da hat das niedersächsische FG gesagt, ja. Das war also ab dem 1.3. dann tatsächlich so machbar. Warum der Steuerpflichtige aber dann hier trotzdem verloren hat, war, dass, so wie bei allen Sonderzahlungen, die dann auch steuerfrei sein sollen, mussten die on top, also zusätzlich zum bisher gewährten Arbeitsentgelt, geleistet werden. Und das war hier in dem Fall nicht so ganz klar, ob nicht bisherige Lohnzahlungen nicht ersetzt worden sind durch die Corona-Sonderzahlung, was natürlich nicht gilt. Damit ist der Fall verloren worden. Aber die Revision ist zugelassen worden. Und das Aktenzeichen beim BfH ist römisch 6R25 aus 24. Ja, und dann kommen wir schon zu dir, Eigerim.
Ja, das Bundesarbeitsgericht hat tatsächlich in der letzten Woche ein interessantes Urteil gefällt, und zwar am 12. Februar 2025 zum Aktenzeichen 5 AZR 127 aus 24. Es ging dabei um die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses. In dem Fall hat der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis ordentlich gekündigt, hier im März 2023 zum Juni 2023, und stellte den Arbeitnehmer dann trotz dessen Beschäftigungsanspruchs von der Arbeit frei, und zwar unwiderruflich. Dann unterbreitete der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer während dieser Kündigungsfrist Jobangebote, auf die sich der Arbeitnehmer aber erst zum Ende der Kündigungsfrist quasi bewarb. Im Rahmen der Kündigungsschutzklage kürzte der Arbeitgeber hier das letzte Monatsgehalt für Juni 2023 und sagte: Naja, du hättest ja ein anderweitiges Arbeitsverhältnis eingehen können. Jetzt ging es also um die Frage: Ist der Arbeitnehmer während der laufenden Kündigungsfrist und seiner Freistellung verpflichtet, sich einen neuen Job zu suchen? Und muss er sich das Unterlassen der Jobsuche gegebenenfalls mindernd anrechnen lassen? Und das Bundesarbeitsgericht hat gesagt: Nein, während des laufenden Arbeitsverhältnisses ist der Arbeitgeber bis zum letzten Tag verpflichtet, Entgelt zu zahlen. Und der Arbeitnehmer muss daher natürlich sich keinen anderweitigen möglichen Erwerb oder andere Einkünfte eines anderen fiktiven Jobs anrechnen lassen. Das gilt natürlich nicht, wenn das Arbeitsverhältnis gekündigt wurde und man streitet um den Annahmeverzugslohn nach Ablauf der Kündigungsfrist. Da muss sich der Arbeitnehmer dann tatsächlich auf die Jobsuche begeben und hier jede mögliche und zumutbare Tätigkeit gegebenenfalls auch aufnehmen und sich das dann anrechnen lassen.
Ja, eine sehr wichtige Unterscheidung. Kommen wir mal zu unserem Berufsrecht, jetzt mal zu den Rechtsanwälten. Da hat der EuGH mit einem Urteil vom 19. Dezember 2024, Akten C-295 aus 23, etwas relativ Wichtiges für Deutschland zum Fremdbesitzverbot entschieden. Gerade im rechtsanwaltlichen Bereich, aber vielleicht auch im steuerlichen Bereich ist es ja so, dass wir aus berufsrechtlicher Sicht oder bei uns das ja nicht so gern gesehen ist, dass fremde Menschen sich beteiligen, weil wir ein freier Beruf sind und es sollen nicht einfach nur Finanzinvestoren dabei sein, die dann vielleicht finanzielle Interessen nur haben und nicht an der guten Beratung des Mandanten am Ende interessiert sind. Das ist, schwebt so hinter diesem ganzen Thema Fremdbesitz. Nun hatte also ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwaltsgesellschaft versucht, dann Finanzinvestoren aufzunehmen. Und jetzt kam das Ganze, nachdem es in Deutschland also durch alle Instanzen durch ist, zum EuGH. Und es ging darum, haben wir hier einen Verstoß gegen europäisches Recht? Der Generalanwalt hatte das noch gesehen, dass es hier einen Verstoß gegen europäisches Recht geben könnte. Und normalerweise folgt dann das Gericht auch den entsprechenden Anträgen des Generalanwalts. Hier ist es dann tatsächlich in dem Fall doch mal anders gewesen, dass entgegen der Empfehlung des Generalanwalts der EuGH zu dem Ergebnis gekommen ist, dass grundsätzlich kein Verstoß gegen europäisches Recht vorliegt. Also von daher, die Beteiligung von Finanzinvestoren ist auch aus europäischer Sicht immer noch schwierig und weiterhin kaum durchführbar. In einem weiteren Urteil vom BfH, Urteil vom 21. November 2024, Aktenzeichen römisch 6R9 aus 22, Da geht es mal um eine praktisch spannende Sache und wir haben eine Änderung der Rechtsprechung. Es geht um Leasingfahrzeuge und bei Leasingfahrzeugen habe ich ja nicht nur die laufenden Leasingzahlungen, sondern auch immer wieder Leasing-Sonderzahlung, vor allem am Anfang, wenn der Leasingvertrag abgeschlossen wird. Und da galt bisher das Abflussprinzip. Ich konnte also die Leasing-Sonderzahlung in dem Jahr, in dem ich die gezahlt habe, dann eben voll geltend machen. Jetzt hat der BfH gesagt, ja, das haben wir so in der Vergangenheit immer entschieden, es gibt das Abflussprinzip. Aber jetzt hat er sich nochmal genau überlegt, es wäre doch eigentlich vom Sinn her viel besser, wenn diese Leasing-Sonderzahlung auf die komplette Laufzeit des Leasingsvertrags periodengerecht verteilt wird. Denn das ist ja nicht nur eben in dem Tag, im Jahr der Zahlung etwas, was anfällt, sondern es bezieht sich auf die ganze Laufzeit. Also von daher ändert der BfH jetzt seine Rechtsprechung. Bei Leasingfahrzeugen, wo ich Leasing-Sonderzahlungen habe, muss ich diese periodengerecht auf die Laufzeit des Leasingvertrages verteilen. Wieder rüber zu
Ja,
dir, Algerim.
vielen Dank, Dietrich. Wir haben tatsächlich ein interessantes Urteil des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen vom 21. Januar 2025 zum Aktenzeichen L16KR61 aus 24. Hintergrund dieses Falls ist tatsächlich ein Sachverhalt, der in sehr vielen Unternehmen sehr häufig leider vorkommt. Geklagt hatte ein 36-jähriger Arbeitsloser aus dem Landkreis Cuxhaven, dessen Anspruch auf Arbeitslosengeld Ende Oktober 2023 auslief. Anfang Oktober unterschrieb der Mann einen Arbeitsvertrag als Lagerist bei einem Reinigungsunternehmen zu einem Monatslohn von 3.000 Euro brutto. Er trat die Arbeit jedoch nie an, da er sich zu Beginn des Arbeitsverhältnisses krank meldete. Was passierte? 2 Wochen später kündigte die Firma innerhalb der Probezeit. Die Krankenkasse des Mannes lehnte daraufhin die Zahlung von Krankengeld mit der Begründung ab, es habe kein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis bestanden, da er kein Einkommen erzielt habe. Der Mann verklagte daraufhin den Arbeitgeber, das Unternehmen, und verlangte vom Unternehmen die Anmeldung zur Sozialversicherung ab dem Beginn des Arbeitsvertrages. Tja, das Landessozialgericht hat gesagt, nein, das ist nicht korrekt. Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer nicht zur Sozialversicherung zur Sozialversicherung anmelden, da ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis nicht schon mit dem Beginn des Arbeitsvertrages entsteht und entstanden ist. Erforderlich ist vielmehr, dass der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall hat. Dieser Anspruch entsteht jedoch bei neuen Arbeitsverhältnissen erst nach einer 4-wöchigen Wartezeit, da diese gesetzliche Regelung verhindern soll, dass der Arbeitgeber mit Kosten der Lohnfortzahlung für Arbeitnehmer konfrontiert wird. Also in dem Fall hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zu Recht nicht angemeldet und der Arbeitnehmer hat daher auch tatsächlich kein Krankengeld bekommen.
Ja, und dann haben wir was Finales von dir noch so aus dem Bankenbereich.
Ja, das Landgericht Heidelberg hat mit Urteil vom 11. Februar 2025 zum Aktenzeichen 2O 124 aus 24 einen recht, ja, kuriosen Fall entschieden. Und zwar der Leitsatz der Entscheidung lautet, Banken sind zur fristlosen Kündigung des Darlehensvertrags berechtigt, wenn ihr gefälschte Verdienstabrechnungen vorgelegt werden, die eine falsche Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Darlehensnehmers verursachen. Handlungen eines Darlehensvermittlers, der gefälschte Unterlagen einreicht, werden dabei den Darlehensnehmern zugerechnet, wenn diese mit Wissen und Wollen der Darlehensnehmer ihnen obliegende Aufgaben übernehmen. Tja, in dem Fall haben eine Mutter und eine Tochter gemeinsam ein Haus erworben. Der Darlehensbetrag sollte auf ungefähr 600.000 Euro lauten. Und der Darlehensvermittler war auch beauftragt, die Gehaltsscheine, also die Lohnabrechnung der Darlehensnehmer quasi an die Bank weiterzuleiten. Tja, es wurde wohl nicht genau aufgeklärt, wie es zu diesen falschen Unterlagen oder Daten in den Lohnabrechnungen kam. Aber es war wohl im Raum, dass der Darlehensvermittler dies gegebenenfalls gemacht hat, um das Darlehen quasi zu erhalten durch die bessere Darstellung der Vermögensverhältnisse. Tja, und da hat das Landgericht Heidelberg gesagt, letztendlich ist es uns egal, wer es gemacht hat. Entscheidend ist, dass der Darlehensnehmer die Pflicht hat, die korrekten Verdienstabrechnungen der Bank zur Verfügung zu stellen. Wenn er sich diesbezüglich eines Dritten bedient, also eines Darlehensvermittlers, dann muss dessen Verhalten quasi auch dem Darlehensnehmer zugerechnet werden und es kam zur fristlosen Kündigung des Darlehensvertrages. Und der war das, also die Kündigung war dann auch berechtigt.
Ja, vielen Dank dafür. Lass uns mal jetzt zu einer neuen Rubrik kommen, Eigerim. Das Top-Thema der Woche. Ich habe dir da mal was mitgebracht oder allen unseren Zuhörern als Fachberater für Unternehmensnachfolge interessiert es mich natürlich immer, wie etwas so in die nächste Generation übertragen werden kann und möglichst dann auch steuerneutral. Und ich habe jetzt mal das selbstgenutzte Familienheim mitgebracht. Da gibt es nämlich im Erbschaftssteuergesetz eine schöne Vorschrift, nachdem man Familienheime übertragen kann und in verschiedenen Konstellationen kann es dann auch unter bestimmten Bedingungen steuerfrei sein. Ganz kurz als Überblick. Also ich brauche ein Familienheim, da muss dann eben die Familie drin sitzen und die tatsächlich das auch selbst nutzen. Und wenn ich jetzt eben vorhabe, diesen Vermögenswert Familienheim zu übertragen, kann ich das vor allem an meinen Ehepartner beziehungsweise meine Kinder übertragen. Wenn ich zu Lebzeiten mein Familienheim an meinen Ehepartner übertrage, dann ist das nach § 13 Absatz 1 Nummer 4a Erbschaftssteuergesetz steuerfrei, ohne Bedingung, die ich erfüllen muss, weder als Schenker noch als Beschenkter. Das Einzige, was ich machen muss, ich muss zum Notar gehen. Da fallen vielleicht ein paar Kosten an und beim Grundbuchamt fallen Kosten an. Aber ansonsten kann ich, und da gibt es auch keine Grenzen, mein Familienheim übertragen. Und wenn das jetzt eben eine kleine Hundehütte ist oder die Riesenvilla in Blankenese, völlig unabhängig von Werten, von Größe oder dergleichen. Wenn ich hingegen mein Familienheim meinem Ehepartner im Todesfall übertrage, also zum Beispiel aufgrund eines Testaments, dann ist das auch steuerfrei. Jetzt hat aber der Erbe Voraussetzungen zu erfüllen. Der muss nämlich mindestens 10 Jahre in diesem Familienheim selber weiter wohnen und darf in der Zeit nicht ausziehen. Also es gibt praktisch kaum eine Möglichkeit, wie ich da wieder jetzt also rauskomme. Ich muss das selbst nutzen. Und wenn ich diese 10 Jahre reißen sollte, dann fällt rückwirkend Schenkungssteuer im Zweifel darauf an. Also von daher gibt es hier dann eben diese Bedingung im Todesfall, anders eben als zu Lebzeiten. Wenn ich an Kinder mein Familienheim übertrage, wenn ich noch lebe, dann ist das immer steuerpflichtig. Da kann ich dann nur auf die normalen Grundfreibeträge, die ich habe, zurückgreifen. Wenn ich im Todesfall auf meine Kinder übertrage, dann ist es wiederum steuerfrei und nicht steuerpflichtig. Und die Kinder müssen jetzt eine 10-jährige Selbstnutzungspflicht einhalten bei diesem Familienheim. Die müssen dann also selber da einziehen und 10 Jahre darin wohnen. Tja, und dann gibt es noch die Bedingung, dass bei Kindern maximal 200 Quadratmeter übertragen werden können und nur bis dahin ist das Ganze steuerfrei. Also nicht so ganz unkompliziert beim Familienheim. Es gibt aber Gestaltungsmöglichkeiten, dass ich diesen Vermögenswert übertragen kann und in einigen Fällen dann eben auch steuerfrei. Ja, Eigerim, das war nun mal so ein kurzer Überblick zum Thema Familienheim. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und da würde es mich freuen, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören würden.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich darauf.
Bis dann.
Bis dann, Dietrich.